Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zu Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist der Hochpass zur Heiligkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.
Schönen guten Morgen, was für ein Video, oder? Das sagt doch eigentlich alles schon aus. Hiermit ist der Gottesdienst beendet, ihr könnt nach Hause gehen. Ach, ihr Lieben, nee, also wirklich dieses Video, ich liebe das Video, weil ich merke eins, wenn ich manchmal schlecht drauf bin, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dann guck dir das Video an. Es wird dich sofort wieder in eine andere Perspektive des Lebens hineinbringen. Deswegen musste ich euch das heute bringen am Ostersonntag, wo wir sagen, der Herr ist auferstanden. Und schön, dass ihr auch heute Morgen auferstanden seid, obwohl ihr eine Stunde früher aufstehen musstet. Auch herzlich willkommen alle, die am Livestream sind, auch in Marzahn. Schön, dass ihr am Start seid. Und meine Predigt heute heißt, bist du noch Fan oder liebst du schon? Und das letzte Mal hatte ich ja auch schon so eine, oder liebst du schon? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, hast du noch Angst oder liebst du schon? Ist jetzt nicht irgendwie eine extra Reihe, aber irgendwie dachte ich, das passt sehr gut. Weil wenn ich das sehe, was wir gerade im Video gehört haben, wie Jesus ist, wie er beschrieben werden kann, obwohl er gar nicht richtig beschreibbar ist, mir würden jedenfalls viele Worte fehlen, mir würden nur einige einfallen, habe ich mich aber so gefragt, wenn du einfach nur von einer Person so etwas hören würdest, ohne vielleicht jetzt zu wissen in deinem Christsein, dass es um Jesus geht, würdest du diese Person gerne kennenlernen? Würdest du mit der Person gerne Zeit verbringen, in der Nähe dieser Person sein, vielleicht mit der Person auch Kaffee oder Tee trinken oder was auch immer du gerne trinkst oder sich einfach von ihm heilen lassen. Ich meine, es wurde gesagt, dass er heilt. Oder einfach auch täglich mit ihm Zeit verbringen und mit ihm reden und von ihm hören und lernen. So, ich glaube, wir würden jetzt alle so in unserem Glaubenskontext sagen, ja, das wollen wir. Aber könnte es auch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, die sind vielleicht eher so neidisch und sagen dann sowas wie, aha, da kommt jetzt so jemand, der wohl anscheinend mehr von Gott gebraucht wird. Was denkt er denn von sich? Wieso gerade ist der jetzt so gut? Ich nicht? Oder ich bin doch auch gar nicht so schlecht. Was ist denn besser an ihm? Kennst du das auch, dass du manchmal selber so denkst, ich bin doch gar nicht so schlecht? Das glaube ich ganz ehrlich auch, du bist gar nicht so schlecht, ja? Aber so von dem, da kann in dem Menschen etwas passieren. Oder vielleicht denkst du sogar, oh, warte mal, wenn so ein toller Typ kommt, oder Frau, je nachdem, ja, aber so ein toller Typ kommt, nicht, dass meine Freunde anfangen, ihn mehr zu mögen als mich. Und dann plötzlich siehst du, dass sie mehr Zeit mit ihm verbringen wollen und immer wieder bei ihm sitzen und immer ihm wieder zuhören und du das Gefühl hast, dass deine Freunde mit dir keine Zeit mehr verbringen wollen. Was würde das mit dir machen? Ich weiß, es ist für uns gerade so schwer vorzustellen, überhaupt so zu denken, weil wir gerade von Jesus sprechen. Aber ich versuche es mal so runterzubrechen von anderen Personen. Ich weiß nicht, ob du das öfters mal gesehen hast, dass andere Personen in der Gemeinde vielleicht irgendwie mehr erleben, wie Gott durch sie handelt, durch Gebet oder was auch immer. Oder sie dürfen plötzlich Dinge tun, die du noch nicht tun darfst. Was heißt dürfen? Also noch nicht tun kannst. Oder vielleicht denkst du, oh, warum dürfen immer die predigen? Ich wollte doch auch mal predigen. Und dann kommt so ein Neid in einem hoch und es kann einen echt zerstören, kaputt machen. Und zur damaligen Zeit bei Jesus war es so, als er so viele gute Dinge getan hat. Er hat Menschen anders behandelt, als sie von vielen anderen behandelt wurden. Jesus war derjenige, der angefangen hat, alle Menschen gleich zu lieben und zu behandeln und wertzuschätzen. Er hat Männer und Frauen gleichgesetzt. Er hat die Kinder gleichgesetzt. Er liebt sie von Grund auf alle gleich. Es gibt keinen Unterschied. Er sagt nicht, oh nee, warte mal, das gefällt mir nicht ganz so, dich mag ich nicht ganz so. Nein, er hat eine Liebe, die wir nicht beschreiben können, die aber jeder einzelnen Person gilt. Das heißt, er war sogar einer der Ersten, die zur damaligen Zeit überhaupt auch die Frauen so gesehen haben, wie auch die Männer gesehen haben. Also er war eigentlich derjenige, der diese Gleichberechtigung von der Herzenshaltung, von der Wertschätzung her vorgelebt hat. Das ist uns heutzutage gar nicht so bewusst, wo das ja oft auch ein Thema ist in der heutigen Zeit. Er war ein absolut geniales Vorbild. Aber weil er auch so gern gehört wurde und ihm so viele Menschen nachgelaufen sind, ihm so viel zugehört haben, gab es andere Menschen, die so einen Neid auf ihn bekommen haben. Das waren die damaligen religiösen Leiter, ja, auch Pharisäer genannt, falls du das Wort nicht kennst, das war eine bestimmte Gruppe von geistlichen Menschen, die dafür zuständig waren, dass das jüdische Volk unterrichtet wird in all diesen Dingen, die wir im Alten Testament lesen können. Das wäre jetzt eine extra Predigt davon nochmal zu erzählen, aber um das mal kurz zu fassen. Und sie eigentlich eine gewisse Macht auch über die Leute hatten und sie auch die Dinge sagen konnten, was andere tun sollten und sie mussten Dinge tun. Also es heißt, diese Menschen, diese religiösen Leiter erleben plötzlich, dass jemand kommt, der gar nicht aus irgendeinem hohen Adel kommt, weil die wussten noch nicht, aus welchem Adel Jesus kam, ja. Und plötzlich sagten alle, oh, der Jesus, der hat mich geheilt, du musst mit hinkommen, komm, du musst ihn hören. Diese Worte von ihm, die sind wie Balsam. Das ist wie, als wenn uns jemand liebt. Und Jesus hat auch eine andere Sprache gesprochen. Er hat eine Sprache gesprochen, die Menschen angesprochen haben. Er hat nicht abfällig von Menschen gesprochen, die ihn noch nicht kannten, sondern er ist auf ihn zugegangen. Da, wo er mal so klare Worte gefunden hat, war genau zu den religiösen Leitern, die nämlich angefangen haben, ihn negativ über ihn zu sprechen. Er sagte zu ihnen, ihr seid doch Heuchler. Ihr tut so, als wenn ihr nah an Gott dran seid. Aber eigentlich wollt ihr eure Macht nur ausspielen. Aber zu den Menschen wie du und ich hat Jesus eine Ebene gehabt wie kein anderer. Und dadurch haben die religiösen Leiter ihn als Bedrohung gesehen. Sie dachten, er wird die Macht übernehmen über die Menschen. Sie dachten, sie werden ihre Beliebtheit und ihre Macht verlieren an Jesus. Erst recht, weil er dann auch noch behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist. dass er der ist, der vom Himmel gekommen ist, um den Menschen zu befreien. Der Messias wurde er auch genannt. Einer, der die Menschen, das jüdische Volk befreit vor all den Verfehlungen, all der Sünde, all die Dinge, die wir falsch machen vor Gott. Alles, was uns von Gott trennt, nimmt er von uns, damit wir mit Gott verbunden sein können. Und das hat die religiösen Leiter überhaupt nicht geschmeckt und hat ihn angefangen, ihn zu verfolgen. Sie konnten ihn nie fassen. Aber Jesus wusste, es kommt die Zeit, es war Gottes Plan, dass er gesagt hat, ich möchte eine Möglichkeit finden, dass Menschen, jeder Mensch, nicht nur die Juden, nicht nur das jüdische Volk, was sein Volk war, sondern jeder Mensch, so wie du und ich, zu ihm kommen können, um einen Frieden in sich zu haben, um, davon habe ich das letzte Mal gesprochen, eine Liebe, einen Frieden in sich zu haben, um zu wissen, dass am Ende des Lebens du bei Gott sein wirst im Himmel. Du keine Angst mehr vor dem Tod haben musst, und es war diese Liebe, die uns diese Angst wegnimmt, dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil du weißt, wo du hinkommst. Es ist ein Versprechen von Jesus. Es ist nicht ein, na eventuell, wenn du alles gut genug und hier und da. Nein, es ist ein Versprechen. Wenn du mit Jesus in deinem Herzen lebst, wirst du am Ende des Lebens bei Gott sein. Aber dieser Weg dorthin, und er war ja jetzt nur am Freitag, der Karfreitag, ich werde jetzt nicht alles wiederholen, wie der Weg von Jesus war bis zum Kreuz. Und trotzdem ist es ein elementares Teil aus der Geschichte von Jesus, dass er für uns gelitten hat. Aber bevor er auf diesem Weg war, um zum Kreuz zu kommen, wusste er, dass die Zeit kommt, dass es bald losgeht. Diese Folterung, die Kreuzigung und all das. Und Jesus war selber unterwegs mit seinen Jüngern und sagte, hey, ich muss mal kurz Zeit für mich nehmen, wacht, ich muss beten, ich muss mit meinem Vater sprechen. Und das ist das Genialste, das Gebet von Jesus zu seinem Vater, also zu Gott, der ihn gesandt hat. Er sagte hier, ihr könnt es auch sehen an der Folie, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Also er hat sein letztes Gebet, wo er wusste, gleich wird er gefangen genommen und wird abgeführt, spricht er zum Vater. Und wir denken vielleicht manchmal so, naja, ich meine, Jesus war ja auch Gott. Das kriegt er schon hin. Diese Bibelstelle sagt was ganz anderes aus. Jesus, der ja als Mensch geworden ist, er konnte genauso fühlen wie wir. Er hat all die Dinge, die wir erleben, auch vom Herzen her erlebt. Er wurde selbst auch so viel versucht, wie wir versucht werden, in schwierigen Situationen, so sagt es die Bibel. Das heißt, er weiß, wovon wir reden, wenn wir von unserem Leben reden. Er selber war in dieser Situation so voller Todesangst und so kaputt und fertig, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Dass sogar er zu Gott gesagt hat, bitte, Vater, wenn es möglich ist, lass es an mir vorbeigehen. Weil er wusste, wie schmerzhaft es wird. Aber er sagt, okay Gott, aber wenn es dein Wille ist, und das war diese Nähe, die Jesus zu Gott hatte. Oh, die wünsche ich mir manchmal auch immer mehr. Diese Nähe zu haben, zu wissen, Gott, ich weiß nicht, was da gerade kommt, aber wenn es dein Wille ist, okay, ich nehme es. Und er nimmt es, und dieses, dass er sogar Blut schwitzt, bedeutet wirklich, du kannst es nachlesen, du kannst es recherchieren, dass der Körper wirklich so voller Todesangst ist und auch so kaputt innerlich ist, so fertig ist, dass es wirklich physikalisch oder physisch besser gesagt möglich ist, dass man Blut schwitzen kann. Also es war ein Zustand, den wir alle, glaube ich, noch nie hatten. Wir sehen also, was Jesus vor sich hatte, aber diese Liebe, die in ihm war, das ist eine Liebe, darauf gehe ich später nochmal ein, die ist so unglaublich und unerklärbar, er hat dich in dem Moment gesehen. Er hat mich in dem Moment gesehen. Er hat uns alle in dem Moment gesehen und wusste, das, was er tun muss, ist, damit du die Möglichkeit hast, überhaupt zu Gott zu kommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum musste denn Jesus überhaupt sterben? Auch hier, es ist ein sehr breites Feld, ist alles aufzuschlüsseln, auch vom Alten Testament her, warum man ein Opfer brauchte. Aber es war damals so, seitdem die Menschen auf der Erde waren und Gott gesagt hat, so, ihr Lieben, ihr müsst jetzt auf die Erde. Also das, was ich für euch vorbereitet habe, das hat nicht ganz so gut mit euch geklappt. Ich sage das jetzt mal so meinen Worten. Weil die Menschen, die damals zuerst da waren, Adam und Eva, die haben eigentlich alles gehabt, was sie brauchten. Ja? Nur da gab es so einen Moment, wo sie irgendwie dachten, naja, wenn wir das tun, dann werden wir wie Gott. Da kam der Teufel und hat sie wirklich überlistet, hat ihnen gesagt, hey, iss von diesem Baum, wo sie nie von essen sollten, sagte Gott. Dann seid ihr wie Gott. Und plötzlich in ihnen passierte es und sie sagen, ja, eigentlich wollen wir das auch. Das Problem war nur, was sie nicht wussten, obwohl es Gott ihnen schon gesagt hat, dass sie dann, wenn sie davon essen, werden sie sterben. Und sterben ist damit zweierlei gemeint. Einmal, dass sie geistlich sterben werden, getrennt sein werden von Gott, aber auch, dass sie ein irdisches Leben haben werden, was endlich ist. Nicht endlos, sondern endlich. Dass du nach, weiß ich nicht, 80, 90, 100, 120 Jahren wirklich sterben wirst. Das war am Anfang gar nicht Gottes Plan. Und dann kamen sie, wie gesagt, auf die Erde und seitdem der Mensch immer wieder hat er Fehler getan. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es andauernd so, ich sehe es jeden Morgen und denke mir so, oh, was habe ich gestern wieder, da hätte ich doch anders reagieren können, da hätte ich doch das anders machen können und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, denkst du, ja, absolut. Aber wenn du in der vollkommenen Fülle Gottes bist, so wie Adam und Eva am Anfang waren, wäre das nicht gewesen in dir. Weil es Gott von Anfang an geplant hat, dass du mit ihm so verbunden bist und ihm sehr ähnlich bist. Diese Trennung kam zustande und die Menschen damals, immer mehr Menschen kamen auf die Erde, haben sich vermehrt, haben aber immer die Möglichkeit gehabt, mit Gott zu kommunizieren. Sie hatten Vermittler. Es waren einmal die Propheten oder auch später Priester und auch Könige später noch. Und gleichzeitig, sobald sie Dinge falsch gemacht haben, konnten sie durch ein Tieropfer diese Schuld, die sie hatten, wieder sühnen, sagt man es in unserer Sprache. Also, dass es wieder in Ordnung gebracht wird. So, und auch hier, das ist ein ganzes Thema für sich, darüber kann man auch nochmal sicherlich eine große, lange Predigtserie sogar bringen, was das alles mit dem Opfer auf sich hat, wie sich das im Alten Testament sogar verändert hat, von einem Opfer für eine Schuld und dann später für ein Opfer für ein ganzes Volk und all diese Dinge. Fakt war, Gott brauchte immer dafür, wenn etwas schiefgelaufen ist, ein Opfer, damit es wieder in Ordnung gebracht wird. Gleichzeitig hat Gott darauf geschaut und es hat ihm leid getan. Er hat gesehen, wie wir als Menschen damit kämpfen, mit diesen Verfehlungen, die in uns sind, die wir Sünde nennen. Das ist ein Wort, was übersetzt eigentlich Verfehlung am Ziel vorbei ist. Also am Ziel vorbei, nicht an Gott, sondern am Gott vorbei, am Ziel vorbei. Das bedeutet es eigentlich. Und er sieht es und sieht, wie es uns immer mehr kaputt gemacht hat auf der Erde. Die Welt ging immer mehr kaputt. Und irgendwann hat er sich gesagt, weißt du, es gibt einen Weg. Es gibt ein Opfer, von dem reden wir heute. Das es möglich macht, dass alle Menschen von damals, von heute und für alle, die noch auf die Erde kommen werden, dass alle Schuld besiegelt ist. Dass dieses Opfer, wenn es stirbt, alles auf sich nimmt und wir frei sein werden und einen direkten Zugang zu Gott haben. Wir brauchen dazu nicht mehr Priester, wir brauchen dazu keine Propheten mehr, nur damit wir über sie von Gott hören, sondern wir können, natürlich haben wir immer noch Propheten unter uns, aber wir können selber mit Gott kommunizieren, was vorher so nicht möglich war. Deswegen hat Gott gesagt, ich schicke Jesus auf die Erde, damit er all das tun wird. Und er wurde gefoltert und gekreuzigt, er wurde versucht, aber er wurde herausgefordert. Der Teufel hat versucht, ihn wirklich zum Fall zu bringen, er hat versucht, ihn davon abzulenken, aber Jesus ist standhaft geblieben, weil er immer wieder dich und mich vor uns gesehen hat. Weil er wusste, wenn er jetzt fällt, wird er dieses Opfer nicht mehr bringen können, dass wir wieder mit Gott zusammenkommen können. Es musste geschehen und Gott war so treu zu Jesus und Jesus war treu zu Gott. Sie waren eins in allem. Es ist nicht Gott, der dem Menschen feindlich gegenübersteht, sondern der Mensch, der sich gegen Gott und seine guten Gebote wendet. Diesen Satz habe ich neulich gelesen und ich fand ihn so passend. Es ist nicht Gott, der dem Menschen feindlich gegenübersteht. Also nicht Gott sagt, oh, du bist so böse, oh, mit dir will ich nichts zu tun haben und deswegen muss Jesus kommen. Nein, sondern die Menschen sehen all diese Gebote, all diese Lebenstipps, nenne ich es mal in unserer Sprache, damit wir ein erfülltes Leben haben, damit es auf dieser Erde vernünftig zugeht. Aber wir Menschen sind gegen diese Gebote. wir fangen an zu diskutieren, warum muss denn dies und das? Weil wir nicht erkennen, dass all das, was er uns gegeben hat und uns sagt, tu es doch so oder mach es doch so, ist für dich eine Freiheit, dass du frei wirst, dass du nicht mehr verführt wirst, dass du nicht mehr zerstört wirst, sondern damit du in ein Leben hineinkommst, was voller Fülle ist. So wurde Jesus dann gefangen genommen und er wurde abgeführt, er wurde gefoltert. Das war damals eine wirklich harte Strafe. So wurde damals mit Verbrechern umgegangen. Und am Ende wurden Verbrecher gekreuzigt. Gekreuzigt bedeutet wirklich, dass es ein Kreuz gab, so wie du es hier siehst. Es war noch größer. Und die Verbrecher wurden an dieses Kreuz genagelt, sie wurden festgeschnürt, sie wurden hochgehoben, dann hingen sie dort oben. Und dann sind sie nach ein paar Stunden, manchmal nach 2, 3 Tagen gestorben. Und das war die Verurteilung. Und jetzt fragst du dich aber, warum denn Jesus? Weißt du, wir haben ganz oft diesen Fokus drauf, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was total stimmt. Aber ihr seht ja, er hängt da nicht mehr dran. Unser Fokus müsste eigentlich der heutige Tag noch viel mehr sein. Und zwar, dass er wieder auferstanden ist. Aber um mal ganz kurz auf das Kreuz einzugehen. Jesus wurde genauso verurteilt wie andere Verbrecher zu der Zeit. Also es ist nicht nur Jesus wurde gekreuzigt und deswegen ist es unser Symbol, sondern Jesus wurde damals genauso gekreuzigt wie andere Menschen. Er wurde vielleicht noch mehr geärgert in der Zeit, wo er gefoltert wurde. Er wurde bloßgestellt, er wurde ausgelacht, er wurde bespuckt. Er hat eine Dornkrone auf den Kopf bekommen, weil sie gesagt haben, du bist ja wohl der König, ja, guck mal, deine Krone. Und haben ihn damit wirklich immer mehr bloßgestellt. Aber das Kreuz war eine normale Verurteilung zu dieser damaligen Zeit. Und jetzt frage ich mich dann trotzdem wieder, ja, aber warum ist denn das jetzt so entscheidend mit dem Kreuz? Warum ist denn das bei uns im Christentum so zentral, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wenn tausende andere Menschen auch am Kreuz gestorben sind? Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal gefragt hast. Ich habe schon mal gehört, dass Christen zu anderen Menschen sagen, wenn sie Gott noch nicht kennen, du, Jesus ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Das sagt sogar die Bibel. Da dachte ich mir so, ja. Aber heißt es, stellvertretend heißt ja immer, er macht es, damit ich nicht am Kreuz sterben muss. So verstehe ich das, einfach von der deutschen Sprache her. Müsste ich eigentlich am Kreuz sterben, wenn ich nicht mit Jesus leben würde? Und dann ist mir was aufgefallen, wenn wir in die Bibel schauen und gründlich Bibel lesen, dann sehen wir manchmal Hinweise, die uns einfach helfen, Dinge einfacher zu verstehen. Jesus hing am Kreuz, er wurde ja nur verurteilt, wurde angehängt und er hing am Kreuz und Folgendes sagte er und das ist das Entscheidende. Siehst du es auf der nächsten Folie? Matthäus 27, Vers 46 und auch in Markus 15, Vers 34 sagt Jesus und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, es gibt eine Parallele dazu aus dem Alten Testament im Psalm. Aber das Entscheidende ist hier, einfach mal, damit wir es wieder ganz leicht und praktisch verstehen. In dem Moment, wo Jesus da hing und es gesagt hat, hat Gott ihn verlassen. Die ganze Zeit war Gott mit Jesus. In dem Moment hat er ihn verlassen. Warum hat er ihn verlassen? Manche sagen, Gott würde niemals Jesus verlassen. So gesehen nicht. Aber in dem Moment, wo er dort hing, sagt die Bibel, sagt Jesus, nimmt er alle Schuld, alles, was uns von Gott trennt, auf sich. Das heißt, diese Trennung nimmt er auf sich. Diese Trennung erlebt er in dem Moment selbst, weil er sie auf sich nimmt. Das, was wir auch unter Christen Sünde nennen, diese Sünde, die er für uns trägt, macht ihn in dem Moment vor Gott schuldig, also sündig. Und deswegen ist es eine Konsequenz von Gott, dass er getrennt ist von ihm. Also er verlässt ihn wirklich, weil wenn er ihn nicht verlassen hätte, hätte er gar nicht sterben können, weil er es Gott gewesen wäre. Er lässt Jesus los und nur deswegen konnte Jesus diesen physischen Tod sterben und ist gestorben. Kurze Zeit später schreit er noch einmal auf und dann verlässt ihn der Geist und er war tot. Also, du musst nicht stellvertretend am Kreuz, Jesus ist stellvertretend am Kreuz gestorben, aber nicht, weil du am Kreuz sterben müsstest, sondern er hat dir das abgenommen, dass du nicht ohne Gott stirbst. Er hat es abgenommen, dass du, wenn du am Ende deines Lebens bist, nicht ohne Gott bist. Das ist das, was er stellvertretend getan hat. Weil wenn du ohne Gott stirbst, so wie Jesus es getan hat, kommst du in das Totenreich, wo keiner von uns sein möchte. Glaubt's mir. Da ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hölle. Da ist Schmach, da ist Schmerz, da ist Zerstörung pur. Da will keiner bis in die Ewigkeit leben. Deswegen hat Jesus gesagt, ich trage das für euch, ich mache das einmal für euch durch, ich durchlebe es einmal, damit ihr das nicht durchleben müsst. Das ist das, was er stellvertretend getan hat. Bitte erzählt den Leuten nicht, du müsstest bestraft werden wie am Kreuz. Nein, die Strafe, wovon wir immer reden, das große Strafgericht, wenn du vor Gott stehst, ist nicht, dass du gepeinigt wirst, gefoltert wirst, geschlagen wirst, gekreuzigt wirst, sondern die Entscheidung, wirst du bei Gott landen oder nicht. Und diese Entscheidung hängt damit zusammen, ob du mit Jesus lebst oder nicht. Dass du das annimmst, was er am Kreuz getan hat, das Geschenk, was für dich persönlich, ganz persönlich ist, für jede einzelne Person hier. Es ist nicht zu wenig da von dem, was Jesus für dich getan hat. Es ist für jede einzelne Person von uns was da. Das ist das Stellvertretende und deswegen auch mein Herzensanliegen. Ihr wisst, ich bin ja auch so ein evangelistischer Pastor oder pastoraler Evangelist und ich liebe es, mit Menschen über den Glauben zu sprechen und ich liebe es, auch Christen zuzurüsten, dass wir in einer Sprache mit den Leuten reden, dass sie verstehen, wovon wir reden. Und ich bitte dich, sag ihnen nicht, ja, du müsstest genauso bestraft werden wie Jesus. Und dann kannst du es aber nicht erklären, woran es liegt. Es liegt nur daran, dass du ohne Gott sterben würdest, wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast. Ihr habt vielleicht eine Postkarte im Briefkasten gehabt. Da stand drauf Johannes 11, Vers 25. Vielleicht wurdest du dadurch eingeladen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Weil das, was wir heute feiern, ist, nachdem Jesus gestorben ist, 3 Tage im Totenreich war, dort mal ein bisschen aufgeräumt hat, hat Gott ihn wieder auferweckt. Und hat ihn wieder zum Leben erweckt. Dadurch ist diese Auferstehung von Jesus entstanden. Damit hat er den Tod besiegt. Damit hat er den Teufel entmachtet. Weil der Teufel war der Herrscher über Tod. Aber Jesus hat angefangen, ihn zu besiegen. Er hat ihn besiegt. Und dadurch können wir mit Jesus zwar sterben, unser Körper wird sterben, aber deine Seele, dein Geist in dir, alles in dir wird leben und du wirst bei Gott sein. Das ist das, was wir heute feiern. Das ist der Auferstehungssonntag. Warum wir uns so freuen, warum wir uns so gefeiert haben hier, warum wir gejubelt haben und wir nicht mehr trauern. Jesus ist der, der dich errettet hat. Jesus ist der, der dir wirklich Freiheit geben möchte. Er möchte dich heilen, er möchte dich freisetzen, er möchte dich von all deinen Dämonen und Stimmen oder was auch immer du hast, auch depressive Gedanken oder andere Dinge, die dich niederreißen, davon möchte er dich frei machen. Das ist nur möglich, wenn du anfängst, das Geschenk anzunehmen, was Jesus für dich hat. Und das Schöne ist, was Gott auch sagt, wenn Gott einfach selbst entscheidet, wer gerettet ist und wer nicht, beraubt er den Menschen ihre Freiheit. Und wisst ihr, das ist das Geniale. Gott weiß schon, wer sich für Jesus entscheidet, ja. Aber du selber kannst entscheiden, ob du möchtest oder nicht. Das heißt, wenn er jetzt einfach sagen würde, ach du darfst auch, na, warte mal, du schon, ja, du darfst. Dann beraubt er uns als Menschen die Freiheit, selber zu entscheiden, mit Gott zu leben. Und das ist das, was er dir geschenkt hat. Du darfst selber entscheiden. Du darfst heute auch, am Ende des Gottesdienstes, darfst dich dafür entscheiden, ob du möchtest oder nicht. Jesus ist dann auferstanden. Er kam wieder zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern. Und ich weiß nicht, wie das, ich versuche mal diese Szene so ein bisschen darzustellen in der heutigen Zeit. Jesus ist ja auch Liebe pur, ja, und jetzt stell dir vor, ich komme zu einem Freund und sag so, hey, Brudi, ich liebe dich, Mann, ey, ich hab dich so lieb, du bist so cool drauf und so. So, da war ja schon Liebe drin, ne? Dann gibt es so, oder auch unter den Amerikanern habe ich das mal kennengelernt, da hat mir jemand geschrieben und hat so runtergeschrieben, love you. Ich sag so, oh, okay, echt? Ich hab doch gar nichts, hab doch gar keine, da irgendwie gedacht, dass da draus wird, ich wollte gar nichts, also ich war ganz irritiert, wirklich. Dieses Love You. Das ist eigentlich nur hab dich lieb, ne? Aber wusste ich nicht. Mein Englisch war damals nicht so gut, heute nur ein bisschen besser. Aber wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, ist es wieder eine andere Liebe. Aber wenn ich jemandem sage, ich mag dich, ist es auch wieder eine andere Liebe. Also ihr seht, dieses ganze Liebesding ist irgendwie echt verzwickt. Auch darüber hatte ich das letzte Mal ein bisschen gesprochen. Ich sage euch dazu gleich noch was. Aber die Frage ist, die Jesus uns immer wieder stellt, liebst du mich? Liebst du Jesus? Und wir haben eine Situation, möchte ich euch die Bibelstelle vorlesen, Johannes 21, 15 bis 17, wo Jesus auf Petrus trifft. Petrus, der wirklich so ein richtig eifriger Jünger Gottes war, ja? Der war Jesus hinterher, der hat alles für Jesus getan, der ist dazwischen gesprungen, wenn jemand Jesus irgendwie was antun wollte, all diese Dinge. Das Problem war nur, dass er dann im letzten Moment, wo Jesus wirklich abgeführt wurde, ja, bevor er gekreuzigt wurde und jemand gesagt hat, warte mal, du gehörst doch auch dazu, oder? Er so, nee, war nicht so. Dann wieder ein anderer. Hey, warte mal, du gehörst doch auch zu den Leuten von Jesus, oder? Nee, da hast du dich getäuscht, ich sehe den wahrscheinlich nur ähnlich. Ja, dreimal hat er verleugnet, dass er zu Jesus gehört. Und das hat ihn, als dann Jesus auch noch gestorben ist, ihn tief gebrochen. Er war wirklich fertig, der immer so stark war, ist plötzlich gefallen. Und jetzt trifft Jesus wieder auf ihn und ich lese euch das kurz vor. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatte, fragte Jesus Simon, der auch Petrus heißt, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Und dann habe ich das mir ein bisschen genauer angeguckt, weil ich habe das nie verstanden. Also in der Übersetzung kann man es jetzt ganz gut lesen. Da steht nämlich, liebst du mich? Und er sagt, ich habe dich lieb. Und wenn du dann ein bisschen noch tiefer in den Urtext reinguckst, deswegen habe ich es euch mit dazu geschrieben, sind diese verschiedenen Liebesbeschreibungen wieder vorhanden. Vielleicht erinnert ihr euch an sowas. Die Agape-Liebe, in der Jesus eigentlich zuerst fragt und wirklich den Petrus fragt, hey, liebst du mich aufopfernd mit allem, was du hast? Und Petrus antwortet, ja, ich habe dich lieb, du bist mein Freund. Jesus fragt nochmal, hey, Petrus, liebst du mich mit aufopfernder Liebe, die übernatürlich ist, die eigentlich von Gott kommt? Und Jesus sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Du bist mein Freund. Und dann ist so genial, was Jesus macht. Jesus geht plötzlich auf die Ebene von Petrus, weil er sieht, dass Petrus einfach noch nicht so weit war. Und begegnet ihn auf der Liebesebene, wo gerade Petrus noch war. Und sagt, hast du mich wirklich lieb? Und dann sagt er genau dasselbe, diese Filio-Liebe, diese brüderliche, freundschaftliche Liebe, die Geschwisterliebe. Und dann war Petrus traurig und erinnerte sich wahrscheinlich, dreimal fragt er mich, dreimal habe ich ihn verleugnet. Vielleicht war das eine Parallele, vielleicht auch nicht, aber ich kann mir es gut vorstellen, weil Jesus, der ist wirklich, der ist so genial, der ist so punktgenau, der weiß genau, was an unserem Herzen ansprechen muss. Und ich glaube auch, dass Jesus verstanden hat und auch wusste, dass Petrus diese Agape-Liebe noch gar nicht empfangen hat, die wir eigentlich alle schon empfangen haben, die mit Jesus leben. Er konnte diese Agape-Liebe noch gar nicht ausleben, weil er sie noch gar nicht empfangen hat. Aber wie empfängt man denn diese Agape-Liebe? Ich rede von dieser Liebe, hier eine kleine Auflistung, was für verschiedene Lieben es gibt, was diese Agape-Liebe ist. Sie ist selbstlos, sie ist hingebungsvoll, sie ist aufopfernd, es ist diese Nächstenliebe und sogar diese Feindesliebe, dass wir sogar unsere Feinde lieben. Ich weiß, es ist so, ja, machen wir auch. Und dann, wenn du mal in eine Situation kommst, wo du einen Feind vor dir hast, dann merkst du erstmal, wie herausfordernd das ist. Das ist nicht die Liebe, die du immer spürst. Wo du so, oh, das ist so wohl im Bauch, das ist so schön, wenn ich dran denke. Ja, oder so verliebt sein oder so körperliche Nähe, das ist die nicht. Es ist eine tiefe Liebe, die du nicht produzieren kannst, sondern die von Gott persönlich kommt, zu dir. Und die hatte Petrus noch nicht. Im Römer 5, Vers 5 sehen wir, wie ganz konkret steht, wie du sie schon bekommen hast, als du dich für Jesus entschieden hast. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, Und durch ihn hat Gott unser Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und da spricht er genau von derselben Liebe. Also durch den Geist Gottes, der in dich hineinkommt. Wann kommt er in dich hinein? Ab dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ab jetzt möchte ich mit dir leben, kommt der Geist Gottes in dich hinein und ab da fängt er an, dich immer mehr in die Wahrheit zu führen. Und erst in dem Moment hast du diese Agape-Liebe in dir. Du spürst die vielleicht nicht immer. Du brauchst nicht beten, Jesus, Jesus, gib mir mehr Liebe für Menschen, die dort draußen sind, die verloren sind. Gott sagt, hab dir alles gegeben. Aber sie ist ganz oft verdeckt durch unsere Umstände, rechts und links und hier und da. Bete doch lieber, Herr, hilf mir, meine ganzen Umstände mal zur Seite zu schieben, damit deine Liebe, die in mir ist, zu den anderen Menschen rauskommen kann. Und Petrus hat sie erst später bekommen, so auch seine Jünger von Jesus, die anderen Jünger. Und zwar ab dem Moment, wo Jesus sie anhauchte, bevor er hoch in den Himmel gegangen ist, hauchte er sie an, empfangt Heiligen Geist. Und sie haben damit im Prinzip wie so ihre Entscheidung, ihre Nachfolge mit Jesus, mit dem Heiligen Geist in sich. Ab dem Moment hatten sie diese Agape-Liebe auch in sich. Und dann die ganze Geschichte über Apostelgeschichte, wie sie Menschen zu Jesus führten und für Kranke beteten und all diese Dinge, das kam alles erst danach ganz extrem zu sehen, liest die Apostelgeschichte, sie wird dich ermutigen, selber Dinge zu tun. Wenn Gott einfach selbst entscheidet, wer gerettet ist und wer nicht, beraubt er die Menschen ihrer Freiheit. Ich wiederhole diesen Satz ganz bewusst, weil wir zum Ende kommen der heutigen Predigt und ich dir sagen möchte, du alleine entscheidest, ob du mit Gott leben möchtest oder nicht. Ich kann dich überhaupt nicht überreden. Meine Worte können gut sein, sie können schlecht sein, sie können geholpert sein, sie können gestolpert sein, sie können flüssig sein, egal wie. Entscheidend ist, ob du dich für Jesus entscheiden möchtest. Ob du mit diesem Jesus leben möchtest, der alles auf sich genommen hat, damit du mit Gott verbunden sein kannst. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, ist es auch deine Frage von Jesus an dich. Liebst du mich? Und glaub mir eins, ich merke immer wieder, dass ich weit weg noch bin. Ja, ich bin mit Jesus unterwegs, also versteht's richtig, ich bin entschieden mit Jesus. Aber ich merke immer wieder im Alltag, überall wo ich bin, oh, eigentlich brauche ich mehr diese Nähe von Jesus. So dieses, was wir am Anfang im Video gehört haben, dieses, was in ihm ist, was er uns sogar geschenkt hat durch den Heiligen Geist. Wir dürfen genauso unterwegs sein, den Menschen helfen. Wir dürfen für Menschen beten, wir dürfen sie freisetzen in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber so oft bleiben wir hängen in unserem Leben und schauen nach rechts und schauen nach links. Es ist so, wie Petrus auf dem Wasser lief und er sieht Jesus, ganz fokussiert auf Jesus und läuft plötzlich auch mit auf dem Wasser. Und dann plötzlich schaut er nach links und nach rechts und denkt sich, oh, ich bin hier auf dem Wasser. Oh, das sind ja große Wellen und plötzlich geht er unter. Das ist genau dasselbe, ist genau dasselbe. Sobald wir nicht mehr den Fokus haben in unserem Leben auf Jesus, gehen wir unter, werden wir wegkippen. Das Geniale ist, so, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du immer wieder zu ihm kommen und sagen, oh Jesus, es tut mir leid, dass das passiert ist. Und es geht nicht darum, dass du sagst, ach, da kann ich mich ja immer entschuldigen, kann ich ja ganz so oft, ach, das ist ja dann nicht schlimm, dann mache ich das, dann kann ich mich ja wieder entschuldigen, immer am Montagende oder am Montagmorgen, genau. So, Herr, die letzte Woche war nicht so gut, ich sag dir nochmal alles, alles klar, jetzt gehe ich wieder los. Das ist damit nicht gemeint, sondern deine Leidenschaft mit Jesus bedeutet, dass du ihn aufopfernd liebst. So wie du, wie wir es hier beschrieben haben, vielleicht können wir die Folie nochmal kurz sehen, von der Agape-Liebe, wo ganz konkret drin steht, selbstlose Liebe, hingebungsvoll, aufopfernd, Nächstenliebe. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Nächstenliebe heute gehört, ein bisschen mehr aufopfernde, selbstlose Liebe. Und ich habe euch ein Geschenk mitgebracht, nicht weil ich so selbstlos und aufopfernd bin, sondern weil ich euch lieb habe. Ich liebe euch, meine ich. Und auch die anderen Menschen da draußen. Weißt du, wir haben mit so vielen Menschen immer wieder zu tun, die wirklich Hilfe brauchen. Und ich stehe manchmal davor und denke, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt anrufen müsste, um jemandem helfen zu können. Und dann sage ich mir mal, hey, ich gebe einfach das, was ich kann, was ich habe. Ich habe euch deswegen ein Heft mitgegeben, die Passion. Ist in der Zusammenarbeit auch mit diesem TV-Event von RTL entwickelt worden von uns. Und deswegen habt ihr es auf dem Platz. Wir haben es bis zur Technik, glaube ich, so viel euch mitgebracht. Wenn ihr da hinten noch welche braucht, dann müsst ihr nachher nochmal gucken, ob hier vorne welche liegen. Dass du dir vielleicht sagst, hey, zu Ostern. Wir haben Ostern. Morgens noch Ostermontag. Eins kann ich verschenken. Eine Person, die du kennst, Nachbar, Freunde, Arbeitskollegen, wo du weißt, hey, die bräuchten auch diese Liebe Gottes. Die bräuchten eine Freiheit, eine Leichtigkeit. Die brauchen Heilung, innere Heilung. Dann schenk ihnen das doch gerne. Wir schenken es dir, damit du es weiter verschenken kannst. Und gleichzeitig, wenn du heute hier bist und zum ersten Mal vielleicht hier bist, vielleicht zum ersten Mal so von Gott gehört hast, vom ersten Mal gehört hast, dass Gott dich liebt und das einen Plan mit dir hat, und du gleich sagst, ich möchte mit Jesus leben, dann haben wir noch ein größeres Geschenk für dich. Haben wir auch gleich am Tisch, wir beten gleich zusammen und dann kannst du es dir nachher abholen. Aber ich möchte diese Möglichkeit geben, dass du selber entscheidest, ob du mit Jesus leben möchtest oder nicht. Ob du das, was er für dich aus Liebe getan hat, dass du das annimmst. Nicht, dass du am Kreuz sterben musst, aber dass du nicht stirbst am Ende deines Lebens, wann auch immer das sein wird, und du nicht auf Gottes Seite bist. Das wäre schmerzhaft. Sondern, dass du im Himmel bist, da, wo die, die mit Jesus leben, alle hinkommen werden, wo wir feiern werden, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es keinen Krieg mehr gibt, wo es keine Depression mehr gibt, wo es keine Schmerzen gibt. All diese Dinge sind weg. Und lasst uns doch mal zusammen aufstehen, weil ich würde jetzt gerne beten. Und in der Zeit, wo wir auch in die Welt schauen und denken, was ist eigentlich alles los gerade? Und uns fragen, Herr, was ist die Lösung? Ist eine Lösung Jesus. Und zwar nicht, weil er runterkommt und einfach alle Macht übernimmt und jeden Krieg beendet, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, die durch Jesus kommt, verändert Menschen. Und wenn sich Menschen verändern, werden sich auch Konflikte verändern. So werden wir nachher genauso auch beten für all die Schauplätze, die es gerade gibt, wo es Krieg gibt, dass Jesus dort reinkommt, dass Menschen dort von Jesus hören, dass Menschen sich verändern, dass sich Konflikte lösen. Aber ich möchte als allererstes heute für dich beten, wenn du hier bist und du hast noch nie bewusst Jesus in dein Herz aufgenommen. Nochmal der Satz, wenn Gott einfach selbst entscheidet, ob du gerettet wirst oder nicht, beraubt er dich deiner Freiheit. Es ist deine Freiheit, Ja zu sagen. Vielleicht schließen wir mal alle zusammen die Augen. Wer an diesem wunderbaren Sonntag, wo wir feiern, dass Jesus auferstanden ist, glaube ich, dass er dir begegnen möchte. Er ist auferstanden und er lebt noch heute. Er ist oben im Himmel bei Gott, er schaut runter zu dir. Durch den Heiligen Geist wirkt er all die wunderbaren Dinge, die heutzutage passieren, wo Menschen gesund werden, wo Menschen gerettet werden, wo Menschen heil werden. Das, was sie auch gehört hat über das Neustart-Seminar, da wirst du heil, da wirst du gesund gemacht. Nicht durch die Menschen, die das machen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, die jedem Einzelnen von uns gegeben ist, ab dem Moment, wo du mit Jesus unterwegs bist. Und Herr, ich bitte dich, dass du in unser Herzen hineinsprichst. Ich bete, dass du jetzt mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist durch unsere Reihen wehst, wirklich durch unser Herzen durchflutest, dass du uns aufzeigst, wo wir Dinge haben, die vielleicht einfach nicht in Ordnung sind vor dir. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du auch hier, wo Menschen noch nicht mit Jesus unterwegs sind, dass du überführst und ihnen zeigst, solange sie nicht mit dir leben, sind sie getrennt von Gott. Und Heiliger Geist, so überführst du, das sagt das Wort Gottes, du überführst die Menschen davon, dass sie von dir getrennt sind, dass sie nicht an dich glauben. Und ich bete, dass du das jetzt bewirkst bei denjenigen, denen es betrifft. Nimm dir mal einen kleinen Moment Zeit, 10, 20 Sekunden. Vielleicht hat dich jemand mitgebracht. Vielleicht bist du zu Besuch da, weil dich jemand eingeladen hat. Vielleicht bist du hier, weil du diese Postkarte in deinem Briefkasten hattest. In dem Moment, du jetzt gerade vor Gott stehst, jede einzelne Person von uns, möchte Gott dir begegnen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt wirklich mit so einer wohligen Wärme kommst, mit einer Liebe, die nicht beschreibbar ist. Ich glaube, dass hier Menschen sind, die von ihren Vätern nie geliebt wurden. Diese Liebe von einem Vater, der dich an die Hand nimmt und dir zeigt, wo es lang geht. Der dir zeigt, wie etwas funktioniert, der dir zeigt, wie das Leben geht, der dir Stärke symbolisiert, der Schutz symbolisiert. Vielleicht war er nie für dich da oder er hat es nie für dich ausgelebt und du spürst wirklich innerlich so diesen Schmerz, dass das fehlt. Dann möchte Jesus genau jetzt, in dem Moment, dich dort berühren, wo du bist. Weil Gottes Liebe auf dem Himmel ist noch mal viel mehr als die Vaterliebe, die ein irdischer Vater geben kann. Ich glaube, dass hier Menschen sind, die sich nicht wertvoll fühlen. Und ich möchte eins sagen, es gibt eine Wahrheit, die Gott zu dir persönlich sagt: Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Alles andere ist eine Lüge. Eine Lüge des Teufels, eine Lüge der Finsternis, die dich zerstören will. Der Teufel wollte von Anfang an die Menschen einfach nur kaputt machen und zerstören. Er will dich von Gott wegziehen, weil Gott die Wahrheiten für dich hat, für dein Leben. Stell dich dem entgegen und sag: Ich nehme den an, der den Teufel besiegt hat, wo der Teufel nichts mehr sagen kann. Derjenige, der die Wahrheit über mich ausspricht, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dass du gewollt bist, dass du wertvoll bist. Und ich bete, Herr, dass du jetzt genau durch diese Mauern durchbrichst, da, wo welche noch in deinem Herzen sind, da, wo du dich nicht geliebt fühlst, da, wo du dich nicht wertgeschätzt fühlst, da, wo du denkst, dass du nicht wertvoll bist, spreche ich jetzt die Liebe Gottes rein und sage dir: Du bist wertvoll. Meine Frage an dich heute Mittag ist: Möchtest du mit Jesus leben? Möchtest du das, was Jesus vollbracht hat an diesem Wochenende, wo wir es gedenken, für dein Leben annehmen, damit du nicht getrennt von Gott bist, damit du schon in deiner Lebzeit mit Gott leben kannst und erleben kannst, wie er dich frei macht und dir Erfüllung gibt und zum Ende des Lebens zu ihm rennen kannst? Dann möchte ich jetzt gleich mit dir beten. Dann möchte ich mit dir ein Gebet sprechen, was kurz ist, wo du einfach bewusst sagst: Jesus, komm in mein Leben und rette mich, hol mich heraus aus der Finsternis, hol mich heraus aus dem, was der Teufel mit mir vorhat. Ich möchte in das hinein, was du mit mir vorhast. So lasst uns mal alle die Augen geschlossen halten. Ich werde schauen, aber alle anderen, haben bitte die Augen kurz geschlossen. Ja, das ist so ein heiliger, wichtiger, genialer Moment. Und ich möchte dich fragen: Hast du noch nie gebetet, dass Jesus in dein Herz kommen soll? Hast du noch nie gebetet, dass du mit Jesus, mit Gott leben möchtest? Dann ist jetzt dein Moment. Und ich möchte dich fragen: Wer von den wertvollen Menschen, die heute hier sind und es noch nie gebetet haben, möchte dieses Gebet mitsprechen? Denn da, wo du stehst, mit geschlossenen Augen, darfst du einfach mal kurz deine Hand heben. Ist jemand hier, der oder die sagt: Ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich habe noch nie gebetet, dass Jesus in mein Leben kommen soll, mich frei machen soll, mich verbinden soll mit Gott. Und du möchtest es heute tun. Dann heb einfach mal deinen Arm. Kurz so hoch, dass ich ihn sehen kann. Ja, danke. Danke. Ist noch jemand da, der oder die sagt, sie möchten diese Verbindung zu Gott haben, die durch Jesus möglich ist? Dann streck jetzt doch schnell deine Hand mit hoch. Wunderbar. Herr, wir danken dir. Du kannst die Hände wieder runternehmen. Und ich spreche jetzt ein Gebet, wo wir als Familie mitbeten. ein Gebet, was ich vorbete und ihr sprecht es dann immer nach. Und wir, die wir mit Jesus auch schon unterwegs sind, wir heißen euch dann herzlich willkommen in der Familie, deswegen beten wir gleich mit euch zusammen. Dann kriegst du gleich mit, wie du einfach beten kannst zu Gott. So, ich fange an. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast. Dein Sohn Jesus Christus. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles für mich gegeben hast. Dass du für mich gestorben bist und all meine Schuld auf dich genommen hast. Komm du jetzt in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich möchte ab jetzt mit dir leben. Mein Leben lang. Amen. Amen.